ich habe für mich neu entdecken dürfen, wenigstens für mich ein Geschenk war die Edith Stein, anhand von ein paar Vorträgen, aber auch von ihrem Buch Die Kreuzeswissenschaft, das sie geschrieben hat in dem Jahr, ich glaube 41, 42, als Kommentar auf 400 Jahre Johannes vom Kreuz. Nicht, sie war Karmelitin, Edith Stein, also eigentlich lange Geschichte als Philosophin, Jüngerin von Husserl, und dann wie doch einige aus dem Husserl-Kreis bekehrt zum katholischen Glauben, was Husserl auch schon irgendwie nie so richtig verstanden hat, glaube ich, warum so viele seine Leute, mit denen halt das viel gemacht hat, also die Jünger, wäre wahrscheinlich falsches Wort, aber doch irgendwie Richtung Glauben gekommen sind. Das wäre jetzt eine Digression, ein bisschen zu lang ist. Auf jeden Fall, sie ist halt irgendwann mal im Karmel gelandet und dann zuerst in Köln, und dann waren halt die Nazis an der Kraft und die Eroberer gemerkt, gut, sie besser, dass sie halt nach Holland geht, und haben sie nach Holland geschickt. Sie hat dann versucht, noch einen Ausweis zu bekommen für die Schweiz. Ist dann nicht mehr gewährt worden. Und gut, in dieser Zeit des Umbruchs und der Krise und auch für die Kirche, damals haben die ja die holländischen Bischöfe die Nazis kritisiert für die Deportation der Juden, und dann haben sie dann als Rache die Nazis dann begonnen, die katholischen Juden zu deportieren und unter anderem aus dem Kloster herauszuholen, und dann ist halt auch sie und ihre Schwester deportiert worden. Und es scheint, dass sie die Kreuzeswissenschaft am Tag ihrer Deportation fertig geschrieben hat. Dass die dann die Nazis dann kamen zu der Tür vom Kloster, sind sie nochmal erlaubt worden, zurück zu ihrem Zimmer zu gehen und die letzten Sachen halt mitzunehmen. Und dann, als sie dann weg gewesen sind, hat die Schwester, also die Oberin, dann die Kreuzeswissenschaft aufgeschlagen gesehen und hat die letzten Notizen. Ich glaube, das irgendwie, wenn ich mich nicht falsch erinnere, waren so die letzten Worte nicht zwischen ihm und mir nichts mehr, also zwischen Herrn und mir. Und auch einige Tage ist sie später dann in Auschwitz ums Leben gekommen. Der Punkt ist, dass sie halt ein wunderschönes Kommentar schreibt auf den Johannes vom Kreuz und auf den Aufstieg auf Berg Karmel. Und das wird jetzt auch alles viel zu viel, was sie halt sagen wollte. Was für mich halt interessant war, auch anhand von ein paar auch Podcasts von der Gerda Falkowitz. Sie ist für mich auch eine der ganz großen lebendigen Philosophen, die wir heute haben, auch christlich-katholisch aus Dresden kommt sie. Und in einem Kommentar auf die Kreuzeswissenschaft spricht sie über dieses Kommentar, das Edith Stein macht, auf diese Nächte. Nicht vom Johannes Kreuz beschreibt sie oft, also die Nächte, die passieren im geistigen Wachstum, nicht? Dass es Momente gibt, also er schreibt von besonders zwei Nächten, die Nacht des Sinne und der Nacht des Geistes, in diesem Reinigungsprozess der Vereinigung mit Gott. Und in der Nacht des Sinne ist halt was sozusagen eine Art Sterben der Emotionalität. Und dann in der Nacht des Geistes ein Sterben oder eine Nacht des Sinnes, also nicht vom fünf Sinne, sondern der Bedeutung, also des Glaubens. Und die nicht immer so einfach ist, aber auf jeden Fall diese Nacht der Sinne, dieses Sterben der Emotionalität, es sind vielleicht so Dinge, die früher einem sehr bewegt haben, ja, also der Sonnenuntergang oder halt eine schöne Mozartmesse oder ein Moment des alleine mit dem Herrn zu seinem Gebet. Diese Dinge sind vielleicht nach wie vor noch irgendwie schön, könnten sein, also weiß nicht, der Sonnenuntergang und so, die Berggipfel, aber es sagt mir nichts mehr über Gott, wie es früher vielleicht getan hat. Und der Punkt ist halt, dass ich glaube, weil wir das nicht immer so im Kauf nehmen, kann es passieren, dass wir denken, also dass wir jetzt nicht am Anfang des geistigen Weges sind, dass man irgendwas falsch macht. Nicht, weil die Emotion nicht mehr so ist wie früher beim Gebet, in unserer Beziehung zu Gott überhaupt, dass einfach eine große Trockenheit anscheinend irgendwie da ist. Und sie erklärt das Ganze auch dann später noch ärger, dann in der Nacht des Geistes, dass Feuerbach und Co. nicht. Sie sprechen von dieser, auch dann die Psychotherapie, also in ihren frühen Zügen mit Freud und Jung, dass letztendlich die Religion und Gott einfach nur eine Projektion des menschlichen Geistes ist. Und was Edith Stein halt auch ausarbeitet, ist zu sagen, ich meine, das ist nichts Neues für uns, das kannten auch schon die Wüstenväter und die, also das ist 1600 Jahre alt, nicht, dass wir sehr wohl es passieren kann, dass wir sozusagen ein bisschen unseren Gott zusammenbasteln nach unserem Gefühl oder Vorstellungen und so, und dass Gott versucht in den Nächten all diese Projektionen wegzunehmen und uns in Berührung zu bringen mit dem wirklichen Gott, nicht, dass langsam der Mensch doch immer wieder zu einer echten Gottesvereinigung kommt. Und ich erwähne das einfach jetzt hier, weil in den Exerzitien, weil es vielleicht auch uns manchmal passieren kann, nicht, dass eben eine gewisse Trockenheit da ist, dass die Emotionalität nicht mehr so da ist im Gebet. Wir haben das tausendmal gehört und es ist immer wieder das Gleiche. Und so. Ich denke auch, also mein eigener Weg, nicht, wie oft habe ich jetzt Exerzitien gemacht von 8 Tage, einmal im Monat lang. Und also gewisse Dinge kann man nur so oft sagen anscheinend, nicht? Oder würde man meinen irgendwie, und vielleicht nach einer Weile sagen gewisse Dinge nichts mehr. Und was sie halt vorschlägt, was man ändern sollte in solchen Moment, in so Augenblicken der Trockenheit, ist gar nichts. Gar nichts zu ändern. Also dass man einfach weiterhin, also sie nennt es ein Warten an Gottes Hand. Also dass man nicht jetzt krampfhaft zu dem nächsten Gebetskreis rennen muss und dann noch zu einem Kongress hier und dann noch irgendwie, vielleicht muss ich noch irgendwas anderes finden, sondern diese Treue zu das, was man sich eh schon vorgenommen hat. Nicht? Dieses einfach ein gewisses Aushalten. Und der Umschlag kommt dann halt irgendwann wieder. Nicht? Also man, aber es braucht dann dieses bisschen Warten an Gottes Hand und es gibt dann Licht am anderen Seite des Tunnels. Und das möchte ich halt einfach auch vorschlagen. Nicht? Der Papst Benedikt hat auch das darüber gesprochen, eine meiner Lieblingspredigten von ihm. Ich glaube Mai 2012, 15. Mai, glaube ich, war es oder so, in den Dreh, in der Mittwochsaudienz, wo er über das Gebet spricht und er kommentiert Römerbrief, wir wissen nicht, wofür in rechter Weise beten sollen. Nicht? Der Geist Gottes tritt ein für uns mit unaussprechlichen Seufzen. Das manchmal, nicht mehr ist ein Gebet und was soll ich jetzt machen? Ich meine, ich bin halt da. Aber irgendwie, das war es auch. Und man versucht, seine nicht abgelenkt zu sein, aber es ist halt auch das auch schwierig. Und eben und da diese Treue, wo Papst Benedikt auch sagt, manchmal ist unser Gebet einfach, Gott Zeit zu geben. Das ist dann unser Gebet, weil wir es nicht schaffen irgendwie. Und es ist nicht, dass jetzt kein Bemühen da wäre oder kein Interesse da wäre. Nicht, man würde gerne wollen, aber es ist einfach. Natürlich kann es auch manchmal ein Zeichen sein, also dass jetzt nicht irgendeine Nacht ist. Also Johannes vom Kreuz spricht von 3 Charakteristiken. Erstens ist eine gewisse Unfähigkeit zu beten wie früher. Nicht man, also die Meditation, das Lesen des Evangeliums, es scheint mir nicht mehr so viel zu geben. Auch ein gewisses Unbehagen, nicht nur eine gewisse Unfähigkeit. Und dann drittens trotzdem aber eine Sehnsucht, vielleicht einfach mal in Gottes Gegenwart zu sein, ja? Jetzt ohne jetzt groß etwas nachdenken und überlegen zu müssen, sondern einfach, ja, wie der Kurf von Ars, der Pfarrer von Ars erzählt von diesem einfachen Bauer, der in der Kirche saß und gefragt hat, was er macht und der dann diesen berühmten Satz sagte, ja, ich schaue ihm an und er schaue mich an. Also einfach manchmal dieses einfach in seiner Gegenwart zu sein, ohne etwas Besonderes zu wollen oder zu sagen, aber Gott diese Zeit einfach zu schenken. Und es kann sein, nicht, und das erklärt auch Johannes vom Kreuz, dann manchmal denkt man, und man hat Angst, dass man rückwärts geht im geistigen Leben, weil eben die Dinge Gottes schmecken mir nicht mehr so wie früher. Ich habe keinen Geschmack an diesen Dingen Gottes. Aber wo er dann sagt, ein gutes Zeichen, dass das kein Problem, dass jetzt nicht Mittelmäßigkeit eintritt oder diese Arkadia, von der die Wüstenväter reden, ist, dass ich mich darum sorge, nicht? Also weil der Mittelmäßige, der Lauwarme, ja, er macht sich keine Sorgen, dass er jetzt nicht mehr Geschmack hat an den Dingen Gottes. Aber gerade ein Zeichen dafür ist ja ein gewissen schmerzhaftes Feststellen müssen, dass irgendwie die Dinge Gottes geben mir, ich habe keinen Geschmack mehr, emotionaler Geschmack mehr an diesen Dingen. Und das ist dann eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass ich nicht auf dem Weg des lauwarmen Seins mich befinde. machen wir diese Klammer wieder zu. Ich möchte euch vorschlagen, vielleicht für diese Betrachtung, Johannes Kapitel 9, es ist ein bisschen langes Evangelium, einmal im Jahr, wo ich echt schmunzeln muss, also aufpassen muss, wenn ich am Sonntag dieses Evangelium verkünde, nicht zu lachen, über den Blinden, Heilung des blinden Mannes. Vielleicht lesen wir es mal trotzdem durch und vielleicht dann auch in eurer Freizeit. Nachher könnte man ein bisschen tiefer gehen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihnen offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf den Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber ein Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt doch ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar ein Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, du siehst ihn vor dir, er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und sie fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Also das ist der Text. Der Kontext davor ist das Streitgespräch in Kapitel 8 zwischen Jesus und den Pharisäern, wo Jesus am Ende sagt, ich bin der ich bin und die wollen wieder Steine werfen auf Jesus. Das ist davor und nachher ist das Gleichnis des guten Hirten. Nicht? Also Jesus spricht über sich selber als den guten Hirten. Es ist das fünfte Zeichen im Johannesevangelium. Es gibt im Johannesevangelium 7 Zeichen, Sakramente, nicht? Also es ist auch ein Hinweis irgendwie auf die 7 Sakramente. Die 7. ist dann die Auferstehung selber. Und hier sind wir zwischen der Brotvermehrung und der Auferstehung von Lazarus. Nicht? Das ist der Kontext von dem Zeichen her. Und die werden halt immer eindringlicher oder halt haben auch große Bedeutung, nicht symbolhafte Bedeutung in den Johannesevangelium. Es ist interessant, dass wir hier wieder diese sakramentale Art finden, weil nicht Jesus nicht einfach direkt ihn heilt, sondern erstmal einen Teig macht und dann halt auf den Teig, also sozusagen auf diese Erde spuckt und dann daraus einen Teig macht und dann die Augen am wäscht oder verputzt von diesen Menschen, die Speichel und die Erde. Der heilige Augustinus sieht darin schon irgendwie die Kirchenväter, die halt in alles auch dann irgendwie fähig waren, etwas zu finden, über was Gott sagen will. Und für ihn war es dann eigentlich ein Bild für die Menschwerdung selbst. Nicht, dass Gott sozusagen der Speichel ist sozusagen, und der aus dieser Erde sich verbindet und Jesus selber derjenige ist, der unsere Blindheit heilt. Und eigentlich ist das ziemlich tief, weil das wir ja auch sehen dann in dem ersten Kapitel von Johannes, wo es heißt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also das Licht ist ein Riesenthema in Johannes, nicht? Also das Sehen können des Lichtes. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Mensch erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist Kapitel 1. Und dann Kapitel 3 heißt es, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Also diese Idee des Lichtes und des Sehenkönnens, des Lichtes erkennen können, Finsternis bleiben, ist ein ganz großes Thema in ihm und eigentlich überhaupt in der ganzen Bibel. Nicht? Also gerade auch Johannes beschreibt ja eine neue Schöpfung, nicht die neue Schöpfung, die passiert. Und wenn wir zurück zu Genesis gehen, sehen wir, es gab Licht und Finsternis und Gott scheidet Licht von der Finsternis. Nicht? Und das macht halt auch, möchte er machen in der neuen Schöpfung, das Licht von der Finsternis auseinanderzuhalten. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet, so lass uns dieser Kelch in der Gottheit Christi teilnehmen, der sich gedemütigt hat und unsere Menschennatur teilgenommen hat. Nicht, das beten wir Priester, wenn wir den Wasser und den Wein vermischen in der Messe. Also dieser Speichel, der zusammen gemischt wird mit der Erde. Er selbst ist die Salbe, die wir tief in unsere Augen reiben müssen. Nicht erst das Licht der Welt will uns zum Licht führen. Und das ist ein Skandal, nicht gerade auch für die Juden, dieser Skandal der Menschwerdung, dieser Gott, dieser erhabene Gott, der sich so klein machen kann für uns, nicht, dass er, das konnten sie irgendwie nicht, hatten sie Probleme, irgendwie das anzunehmen, nicht, dass Gott sich doch so gegen ihren Vorstellungen ganz klein macht, nicht der Römer-Ausschmeißer ist, sondern dieser Gott, der so klein wird, so ein kleines Baby halt. Vielleicht kann man auch über das Vorher und Nachher denken. Nicht? Vorher schienen im Tempel alle blind zu sein, aber dann ist es wieder das Paradoxhafte von Johannes ständig. Nicht? Alle sind der einzige Blinde, der im Tempel ist, wird dann sehend eigentlich. Nicht, dass die anderen irgendwie scheinen irgendwie blind zu bleiben, aber derjenige, der blind war, wird jetzt sehend. Und er wäscht sich im Teich, der Gesandte heißt, nicht auf, also übersetzt der Gesandte, und er wird selber zum Gesandten, nicht, weil er eben das Licht dann verkündet. Das ist so ein bisschen, also wenn wir jetzt erstmal die Lektio haben, das ist, was der Text von sich gibt, also auch wortwörtlich ist es halt auch ein vielleicht zu Verständnis noch, wenn es hier heißt, dass die Eltern Angst haben, weil sie von der Synagoge ausgestoßen werden. Das heißt, es ist dasselbe, also vergleichsmäßig, wenn wir von der Exkommunikation sprechen würden. Nicht? Das, also sie hatten Angst, dass sie wirklich, also dann dürfen sie gar nicht mehr in der Synagoge eintreten. Und das war für die Juden schon wahrscheinlich ärger als für uns. Okay, wenn man heute aus der Kirche austritt, ist jetzt nicht so, dass, also gesellschaftlich unbedingt ein Problem. Aber damals war das schon ein Problem, nicht? Weil ich meine, auch die, alles hat ja sich gedreht, auch irgendwie um die Religion und dann auch die soziale Stellung von einem Menschen. Also sie haben, da war schon sehr viel im Spiel und das, daher kann man auch irgendwie verstehen, warum die Eltern Angst haben, hatten. Also ein paar vielleicht Ideen noch für die Meditieren über diese Stelle. Wenn man am Anfang sieht, nicht die, was machen die Jünger? Die fragen gleich, okay, wer hat gesündigt? Warum? Weil, ich meine, also hier ist jemand, der blind ist. Deswegen muss ja jemand gesündigt haben. Und Jesus, der dann das aufbricht, diese Gedanken. Und das kann uns auch manchmal passieren, nicht? Also ich habe keine Gefühle mehr im Gebet, ich habe diese Probleme in der Familie, ich habe diese Gesundheitssache ist passiert. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nicht? Man sieht öfters gleich die Strafe Gottes irgendwie im Spiel. Nicht, als hätte ich irgendwie etwas falsch getan oder irgendjemand hier hat gesündigt, aber vielleicht gar nicht. Und ganz im Gegenteil, Jesus sagt dann am Ende, wird er eher noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Nicht diese Fähigkeit Gottes, alles zum Guten, alles zu unserer Heiligung, zu unserer Gerechtfertigung zu nutzen. Sogar die Dinge, die Widrigkeiten, die uns entgegenkommen. Ein anderer Gedanke, das mir hat kam, ist halt dieses völlig unverschuldete der Erlösung. Es musste nicht sein, dass sie jetzt geheilt wird. Also warum hat es ihn getroffen? War sicherlich nicht seine Idee. Also jetzt, er hat nicht das erwartet von Jesus, nicht, dass er jetzt geheilt wird von seiner Blindheit. Ein anderer Gedanke, Jesus sagt, solange es Tag ist, nicht wieder um diese Idee von diesem Licht, solange es Tag ist, müssen wir die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Hier sieht man auch irgendwie die Dringlichkeit der Mission. Nicht arbeiten während des Tages, es kommt die Nacht. Und dann ist es zu spät, nicht gerade wenn, eben, ich meine, unser Lebensabend kommt dann irgendwann mal, nicht? Und dann ist es halt zu spät. Also deswegen, also die Dringlichkeit, die man auch irgendwie in diesen Worten merkt, nicht? Man muss jetzt arbeiten, es ist noch Tag da, jetzt kann man auch was tun. Ich muss irgendwie auch denken an die Offenbarungsgeschichte, Kapitel 3, 18 bis 19, wo es heißt, diese Beschwerde an eine der Kirchen, wo dann Johannes in den Mund von Jesus diese Worte setzt, kauf Salbe für deine Augen, du sagst, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wenn ich liebe, dann weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehr um. Ich das auch immer wieder die Ermahnung der Heiligen Schrift, dass wir nicht blind sind, dass wir die Dinge sehen, nicht wie es um uns steht und dass wir diese Salbe kaufen eben. Ein anderer Punkt könnte sein, worüber man meditieren könnte, sicherlich eines dieser Punkte könnte reichen, nicht wahrscheinlich, oder was ihr euch einfällt, man muss nicht alles durchgehen. Die Angst der Eltern, zu Jesus zu stehen, ist schon beeindruckend, nicht? Also weiß nicht, wie es euch geht, ich kann das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, aber ich meine, wenn ich sehe, mein Kind, also mein Sohn, meine Tochter hätte so eine Krankheit gehabt und ist jetzt geheilt worden, wie dankbar, vermute ich mal, nicht, dass ihr wäret, nicht, wenn diesen Menschen gegenüber, wenn sowas passiert wäre. Und doch haben sie halt diese Angst, die man nach wie vor vollzieht, also kann sie verstehen. Aber es ist doch irgendwie schade. Nicht nur auf der anderen Seite sieht man die Stärke des Blinden selber, der zu Jesus steht, obwohl jetzt riesen Konsequenzen für ihn auch mit sich bringt, dieses zu Gott, also zum Herrn stehen. Und wenn man fragt, warum ist der Blinde so stark und die Pharisäer und die Eltern so schwach? Gut, man könnte halt reden über die Menschenfurcht, nicht diese Angst, was werden die anderen sagen? Die Dämonen der Ruhmsucht, also die Angst, nicht von der Meinung der anderen. Vielleicht könnte man reden über dieses Eingezäuntsein der Pharisäer, also Gott muss sich im Rahmen deren Erwartungen offenbaren, nicht der Stolz, der Dämon des Stolzes. Gott muss so sein, wie es in meinen Vorstellungen passt. Weil es schon beeindruckend, also die Blindheit, die sie haben, ist schon echt, oder? Also diese Diskussion, die da hin und her kommt, weil sie provozieren ihn ja fast am Anfang. Was sagst du selber über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Mit anderen Worten, nicht, natürlich ist er ein Prophet. Also es würden sie fast erwarten, dass er das sagt. Aber wenn er es dann sagt, dann können sie es doch nicht annehmen. Also es ist schon irgendwie beeindruckend, wie man so blind sein kann. Und vielleicht auch eine echte Ermahnung, nicht über das Problem des Stolzes. Vielleicht ist es einfach auch, weil er die Einfachheit seines Herzens nicht... Also ich glaube, es gefällt uns alle. Es ist doch wunderschön, nicht seine Schlichtheit und wie er einfach ist. Und durch die ganzen Argumente mit einfach, also wie könnte so kompliziert sein, mehr oder weniger. Nicht? Das ist doch ganz einfach. Er hat meine Augen geöffnet, das ist noch nie passiert und das ist doch irgendwie klar. Nicht? Und also diese Einfachheit des Herzens. Im Gegensatz zu diesen von sich selbst überzeugten Pharisäern. Im Römerbrief Kapitel 1 spricht es viel über dieses Thema, nicht wie Stolz zu Blindheit führt, nicht zu allen möglichen Auswüchern von Sünde und Fehlvertreten und Dysfunktion in der Welt. Und vielleicht ein letzter Gedanke, warum er so stark ist, ich glaube eben auch einfach irgendwie diese persönliche Erfahrung vom Herrn, also diese persönliche Begegnung vom Herrn, er hat mich geheilt, nicht? Das ist und sicherlich auch immer etwas, was, denke ich, selber, was wir den Herrn auch bitten müssen, nicht? Dass wir wirklich ihn auch erfahren dürfen im Gebet. Edith Stein spricht auch darüber, wie dieses sich hineinführen lassen in die Nächte, von diesen Nächten, von der sie spricht, setzt auch irgendwie voraus, aber auch eine gewisse Gotteserfahrung vorher, weil sonst, warum sollte man sich in irgendwelche Nächte da hineinführen? Man würde gar nicht diesen Weg mit Gott gehen, nicht? Also, dass man ja, vielleicht ist manchmal das tiefer oder weniger tief, aber es ist auch etwas, glaube ich, das wir in den Herrn bitten müssen. Ein anderer Punkt. Es kommt am Ende nochmal diese Frage von Jesus an ihm. Nicht, glaubst du an den Menschensohn? Und dann, wer ist es? Und so weiter. Und dann fällt er auf sein Gesicht vor den Herrn und betet ihn an. Und er warf sich vor ihm nieder. Ich glaube, Herr. Nicht? Dieses Anerkennen des Lichtes, dass er wirklich die Nummer eins ist in unserem Leben. Nicht? Dass er wirklich der Herr der Welt ist. Und das führt zum Licht und führt zur großen Klarheit auch. Es ist interessant, eben dieser Zusammenhang in der Theologie zwischen der Gabe des Heiligen Geistes, der Weisheit und der Liebe. Dass gerade jemand, der sehr liebt, auch irgendeine große Weisheit hat, glaube ich, weil er eben nicht beeinflusst ist von seiner Menschenfurcht und Egoismus und was sagen die anderen und eine Ruhmsucht und ein Stolz. Nicht? Das ist interessant, dass eigentlich eine große Klarheit kommt, wenn jemand so unbefangen ist. Für mich war ein großes Beispiel dafür immer die Mutter Teresa von Kalkutta. Ein Film, mal ein Dokumentarfilm von ihr gesehen, wo sie in wenig Zeit Frieden hergestellt hat in Palästina in einer brenzlichen Situation, wo die alle anderen sich total nur verblüfft waren, weil es waren tausend Entscheidungen zu treffen und sie hat immer den Nagel auf den Kopf getroffen. Nicht? Also diese Klarheit der Vision zu haben. Sicherlich war auch da ein bisschen der Heilige Geist oder ziemlich viel im Spiel, aber eben auch dieses, glaub schon, also dass dieses Unbefangensein, dieses Nicht-Getrieben-Sein von Leidenschaften einfach eine große Klarheit auch geben kann. Wie Papst Benedikt mal sagt, nicht die Bekenntnis des Herrn, dieses Niederfallen vor Gott, ist eine Bekenntnis der Größe der menschlichen Freiheit, nicht? Weil eben, wenn Gott zuerst ist, ist man nicht Sklave von irgendetwas anderem. und wird nicht irgendwelche Ideologien oder halt Menschenfurcht oder was auch immer halt anbeten, sondern Gott ist halt zuerst und deswegen können wir frei sein. Das ist auch irgendwie schon, wahrscheinlich merkt ihr, sieht ihr, habt ihr auch alle Erfahrungen damit, nicht, dass man jemanden trifft und man merkt, es gibt eine große innere Freiheit, nicht, weil eben Gott zuerst ist. Schon interessant. Also es scheint paradox zu sein, aber ist es nicht. Dann Arten der Blindheit, die es halt so gibt. Vielleicht könnte man auch darüber ein bisschen überlegen. Nicht, dass es jetzt ein bisschen auf einen Kommentar, das ich von irgendjemandem mal gelesen habe über diese Stelle. Es gibt verschiedene Arten von Blindheit. Erstens, sie ist ungeschuldet. Weiß nicht, jemand, der niemals von dem Herrn gehört hat oder der halt aufgewachsen ist in einer, ich denke öfters unsere ganze Gesellschaft heute teilweise nicht. Ich meine, wie soll, wenn ich so manche Jugendliche so kennenlerne, die zur Firmenbeichte kommen und so, die Armen, ich meine, die sind aufgewachsen in Umständen und alle machen genau dasselbe und wenn du es nicht machst, bist du ja total Freak. Also, und warum? Und wenn du aber dann nicht einen Rückhalt hast von irgendjemandem, noch nicht mal von deinen eigenen Eltern, also ich glaube, da ist schon sehr viel einfach ungeschuldetes Blindheit da. Nicht, Gott sei Dank, also das gibt dann sehr viel Trost, dass hoffentlich der Herr auch da barmherzig ist, nicht nur sicherlich ist es auch. Das nicht gut macht, dass man, weil ich war, nach wie vor sieht man diese armen Leute teilweise ziemlich verletzt. Auch, aber das heißt nicht, dass man nicht auch Licht bringen soll. Aber trotzdem, manchmal ist es halt einfach ungeschuldet. Dann gibt es halt eine andere Art von Blindheit, die ist einfach eine Blindheit der Bequemlichkeit. Nicht? Man könnte sich ja besser auskennen, man könnte mal einen Katechismus zur Hand nehmen, man könnte mal diesen Aspekt der Soziallehre mal klären, man könnte sich da versuchen, in diesem Thema ein bisschen zu vertiefen, aber es ist einfach ja, bequem, auch nicht zu viel zu wissen manchmal. Genau. Und dann ist halt eine andere Art von Blindheit eine Blindheit des Willens. Man will nicht hinschauen. Der Andy Stanley Podcast, den ich vorher erwähnt habe, gibt es gibt eines von ihm, das mir sehr gefällt, wo er spricht von Entscheidungstreffen, nicht? Und Kriterien für Entscheidungstreffen. Und er hat einfach eine ganz einfache Idee und die scheint so einfach zu sein, dass sie fast... Also man würde fast gerne am Anfang den gleichen Podcast wieder ausschalten, weil er sagt, okay, ich meine, es ist zu sagen, wie Regen ist Regen, was ist da neu oder es bringt mich nicht weiter. Aber wenn man, glaube ich, blöd nachdenkt, ist gar nicht so blöd. Und zwar einfach, er fragt sich, was wäre das, what would the wise thing be to do? Was wäre jetzt das Weise, was wäre jetzt wirklich weise zu tun in diesem Moment? Und das im Hinblick auf meine Vergangenheit, auf meine Zukunft und auf meine jetzigen Umstände, in denen ich mich befinde. Nicht, was wäre jetzt wirklich das zu sein? Also, dass man versucht, ein bisschen Distanz zu nehmen von dieser Situation, dieser Entscheidung, die ich treffen muss. Und was wäre jetzt wirklich weise zu tun? Ist es wirklich das Richtige, nicht diese Zeit jetzt im Internet zu bleiben oder diese E-Mail zu schreiben in diesem Augenblick? Ich habe gehört, es gibt jetzt irgendeine Software, dass man... Das ist dann verhindert, dass eine E-Mail sofort rausgeschickt wird, sondern dann, also nicht am Abend, das kann man so einstellen, dass es dann erst in der Früh rausgeht und dann fragt sich in der Früh nochmal, bist du wirklich sicher, dass du dieses E-Mail jetzt verschicken möchtest, nicht? Wo du den Mitarbeiter total zusammendrechst. Also, du liest es in der Früh und sagst, oh Gott, da war ich ein bisschen emotional gestern Abend, als ich das eigentlich geschrieben habe, nicht? Ist es wirklich weise, das jetzt zu tun, nicht? Oder diese Unterhaltung, dieses Telefonat, diesen Kauf zu betätigen, diese Job anzunehmen, das den Frau oder den Kindern in diesem Augenblick zu sagen, es ist wirklich weise. Nicht? Und manchmal ist halt einfach diese Blindheit des Willens, man will einfach nicht hinschauen, ob das was weise wäre jetzt in diesem Augenblick. Nicht? Man ist zu getrieben von seinen Leidenschaften oder was auch immer und lässt sich einfach ja, da führen. Dann gibt es eine Blindheit der Mittelmäßigkeit, nicht? Das halt nach und nach eintritt. Dieses, wie hast du dich das erste Mal gefühlt? Ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache, aber wie hast du dich das erste Mal gefühlt oder das zweite oder das dritte Mal? Nicht das typische, dummes Beispiel. Man geht einmal am Sonntag nicht in die Messe und dann hat man ein Gewissensbisse. Am nächsten Sonntag macht man schon Pläne eigentlich vor dem Sonntag. Das erste Mal ist nur passiert, das zweite Sonntag wird schon irgendwie andere Pläne gemacht. Am dritten Sonntag... nicht? Und so geht es langsam dahin und beim sechsten Sonntag denkt man gerade über nicht mehr drüber nach. Also das Gewissen schaltet überhaupt nicht mehr ein. Nicht? Also es Also diese Blindheit der Mittelmäßigkeit, wo man langsam sich halt irgendwie gehen lässt und wo die Stimme des Heiligen Geistes dann immer leiser wird, die Stimme der Wahrheit immer leiser wird in uns. Und dann gibt es auch noch eine Blindheit der Herzenshärte, die kommt vielleicht vom Stolz manchmal, wie wir jetzt gerade sehen von der Pharisäer, ist wirklich beeindruckend, wie arg das werden kann. Es kann auch manchmal kommen von der Habsucht, nicht mal, also nach einer gewissen Härte dann kommt und man gewisse Aspekte gar nicht mehr anschauen will, weil ich unbedingt das haben will, nicht diese Sache. Und dann geht man über Leichen. Oder auch, was Paulus beschreibt in Römer 1, was ich vorher schon erwähnt habe, dieses Nachgehen der ungeordneten Neigungen, nicht? Das sagt er im Römerbrief. Darum lieferte Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, sodass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers, gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen. Und deswegen lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus, ihr Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen, ebenso gaben Männer den natürlichen Verkehr mit den Frau auf und entbrannten Begierde zueinander. Oh, das habe ich jetzt aufgenommen. Gleich wieder löschen. Genau. Und weil sie weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einen verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sie nicht gehört. Nicht, das ist interessant. Also man nicht mal die Wahrheit anschaut, und dann auf einmal wird man blind zu gewissen Werten einfach. Man wird vernebelt. Vielleicht noch ein paar letzte Gedanken zum Thema Sehen. Nicht, was heißt es wirklich zu sehen? Vielleicht ein erster Gedanke ist einfach, jemand, der sieht, also vorher wird man anständig, muss man geführt werden überall hin. Nicht, zum Wasser, zum Essen, zum Dies und zum Jenes, die Treppen hinauf und alles. Und auf einmal, wenn man sieht, ist man auf einmal selber verantwortlich. Nicht? Also das heißt, ein Sehen heißt auch, die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Tun. Also nicht gelebt zu werden, sondern zu leben. Ist nicht von äußeren Regeln getrieben, sondern von einer inneren Motivation. Und ja, das wäre das Erste. Und vielleicht das Zweite ist eben, was wir schon auch irgendwie erwähnt haben, Jesus zum Herr unseres Lebens zu machen, diese neuen Menschen anzuziehen, die wirklich anders sieht, weil man auch anders ist. Und vielleicht wäre es auch da interessant, seit dem letzten Exerzitien zurückzuschauen, vielleicht ein bisschen an diesem Wochenende auf das letzte Jahr. Und auf das Geschehene zurückzuschauen, auch dankbar zu sein für das Gute, was gewachsen ist in diesem Jahr. Nicht auch hinzuschauen, das zu sehen, das auch anzuerkennen und Gott zu danken und zu loben dafür. Das ist auch sehr wichtig. Meine Seele preist die Größe des Herrn, er hat groß an mir getan. Es ist eine echte Akt der Demut, auch das Gute zu sehen, was Gott ja in unserem Herzen tut. Und dann zugleich aber halt auch hinschauen, okay, ich meine, was war es nicht so gelaufen? Oder was hätte sein können, vielleicht nicht diese Unterlassung, also was hätte sein können, wenn ich auch da hinzuschauen, also wenn ich mich mehr noch geöffnet hätte, vielleicht für seine Gnade in meinem Leben. Wenn man überlegt, Kontemplatio, was sagt mir diese Stelle über Gott? Ich glaube, zu einem natürlich seine große Sehnsucht, dass wir Sehende werden, dass wir das Licht anerkennen. Was mich auch beeindruckt, ist einfach wir können reden über die Stärke, also des Blinden, nicht, aber auch die eigene, also die Stärke des Herrn selber. Also in dieser Situation einfach, also er ist ein Mann aus einem Guss, nicht, also hat nicht so viele Gesichter, wie es halt Situationen gibt. Also er steht gerade, nicht? Es ist einfach jemand, der sehr geradlinig zu dem steht, was er ist. Obwohl die Pharisäer jetzt vielleicht noch auslachen werden oder halt schlimmer noch, was danach passiert, weiß ich einfach, was auf ihn zukommt. Aber schon irgendwie sehr beeindruckend. Und wie er die Dinge halt beim Namen nennt, nicht? Und nicht jetzt irgendwie lange rumredet, sondern ich bin gekommen, sodass manche sehen können. Und die Blinden, und die sagen, die sehen, dass sie eigentlich blind werden. Nicht auch ein ziemlich herausfordernder Satz. Aber gut, vielleicht lassen wir es einfach bei diesem Überlegungen. Und dann haben wir die Heilige Messe um 17 Uhr. Das ist eh in 3/4 Stunde.